Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Bonjour, wie Julian Pollersbeck sagen würde, aber wir halten uns natürlich an ein kräftiges Moin und herzlich willkommen zu Folge 15 von Herzschlagverein. Und ich habe direkt zu Beginn eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Das ist unsere vorletzte Folge vor der Sommerpause, also sozusagen unser vorletzter Spieltag der aktuellen Saison. Sie können jetzt selbst entscheiden, ob das die gute oder die schlechte Nachricht war. Aber vielleicht fällt Ihnen die Entscheidung leichter, wenn ich Ihnen sage, dass es uns noch einmal gelungen ist, sehr, sehr tolle Gäste zu uns einzuladen. Und einer von Ihnen ist heute schon hier. Seine Stimme hat seit unzähligen Jahren Tradition bei Live-Übertragungen der Bundesliga, egal ob DSF, Premiere oder jetzt bei Sky. Und Emotionen gibt es bei ihm nicht nur beim Torschrei in der Konferenz, sondern auch beim HSV. Und es ist wirklich toll, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Michael Born.
Ja, moin. Ich sage auch moin. Moin, moin.
Sehr gut. Du machst ja kein Geheimnis daraus, dass du Sympathien für den HSV hast oder hattest. Das werden wir gleich erfahren. Ist das als Sky-Kommentator eigentlich unproblematisch?
Natürlich nicht. Also da gab es in den Jahren immer mal wieder Probleme. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich ins Stadion gehe und den HSV kommentiere, dann mache ich das ja beruflich und dann bin ich nicht als Fan unterwegs. Das kann natürlich der ein oder andere nicht ganz nachvollziehen und will es vielleicht auch nicht nachvollziehen, gerade wenn er Fan der gegnerischen Mannschaft ist. Also keine Ahnung, es gab jahrelang immer wieder Theater mit Werder-Fans, als das gerade damals so aufkam mit Foren. Mhm. Das gab es die ganzen Jahre immer mal wieder. Dann gab es auch Jahre, wo ich überhaupt nicht den HSV kommentiert habe. Und dieses Jahr ist auch so ein Jahr. Wenn ich das recht zurückerinnere, habe ich in dieser Spielzeit nicht ein Spiel vom HSV übertragen und bin dementsprechend auch gar nicht so tief in diesem Jahr drin, weil ich durch die letzten beiden vergeblichen Versuche gedacht habe, ich halte mich dieses Jahr mal weitestgehend raus, auch emotional, und hoffe, dass es diesmal vielleicht irgendwie klappt.
Also sind deine HSV-Sympathien im Jahr 2021 so ein bisschen zurückgegangen?
Ja, was heißt zurückgegangen? Es ist ein schleichender Prozess. Also ich war mit ganz heißem Herzen dabei als Jugendlicher in jedem Heimspiel ab 13.30 Uhr im Stadion, also am Tor gerüttelt, um reinzukommen. Ich habe viele Auswärtsfahrten mitgemacht in den 90ern. Ich habe in den 2000ern noch Auswärtsfahrten mitgemacht. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel in mir schon kaputt gegangen in dieser Saison 2009 gegen Werder mit diesen beiden Halbfinals und im folgenden Jahr mit Fulham. Und seitdem ist es eigentlich jährlich weniger geworden von, ja, man kann gar nicht sagen von der Leidenschaft, aber irgendwie ist seitdem halt so immer noch ein bisschen mehr Enttäuschung auch dabei. Also es wird ja nicht einfacher als jemand, der es mit dem HSV hält. Und es setzt sich leider auch dieses Jahr fort. Also ich habe irgendwie immer noch und jedem, den ich getroffen habe, auch hier in der Nachbarschaft gesagt, macht euch keine Sorgen, dieses Jahr klappt schon irgendwie, ohne da Argumente für zu haben. Aber ich habe gedacht, irgendwie klappt das dieses Jahr. Keine Ahnung, ob es denn noch klappt, aber so diese Gesamtentwicklung hat halt dazu geführt, dass ich, weil ich halt sozusagen beruflich viel Fußball gucke, relativ wenig Muße hatte, auch ob der ganzen Umstände, dann auch privat sozusagen Fußball zu gucken. Das habe ich in dieser Saison nicht gemacht. Das erste Spiel, das ich aufmerksam geguckt habe, war das in Sandhausen. Und wie das war, wissen wir ja alle.
Ja, da hast du dir nicht das richtige Spiel ausgesucht.
Die Derbys habe ich natürlich auch gesehen, aber ja, müssen wir auch nicht weiter drüber reden.
Nein, müssen wir nicht. Du hast es jetzt ja gerade gesagt, die letzten 10, 11 HSV-Jahre wurde das bei dir so Stück für Stück immer so ein bisschen weniger. Was ist denn passiert? Was ist denn der Grund dafür, dass es bei dir immer weniger wurde?
Naja gut, das liegt ja auf der Hand, ne? Also meine Generation, muss ich ja dann fast sagen. Also ich bin halt mit dem HSV groß geworden, als man entweder um die Meisterschaft gespielt hat oder Meister geworden ist oder den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Das ist ja irgendwo verankert in einem. Und man kann das natürlich schwer, oder ich kann es schwer dann auch akzeptieren, was in den letzten Jahren auch im Club gelaufen ist. Ich meine, das können wir alles nicht in dieser Zeit jetzt besprechen, aber du weißt ja, was ich meine, was da alles passiert ist in den letzten Jahren an Entscheidungen und auch Fehlentscheidungen und sowohl sportlichen als auch vereinspolitischen Entwicklungen. Das alles hat zu einer Müdigkeit geführt und jetzt noch getoppt durch Corona irgendwie, dass da kein Mensch im Stadion ist, so ja, mal gucken, was nächste Saison ist. Vielleicht gibt's ja mal ein Happy End aus Versehen und nächstes Jahr sind wir auf einmal wieder in der Bundesliga dabei. Dann wird das Fanherz vermutlich ganz schnell wieder schneller schlagen. Da wird der ein oder andere sagen, was für ein Opportunist. Aber ich kann es ja nur erzählen, wie es jetzt gerade bei mir ist.
Wenn du so eine Prognose für die letzten Spieltage der Saison abgeben müsstest, wer landet denn auf den Plätzen 1, 2 und 3? Wer schafft es nicht?
Ja, also ich glaube, Bochum ist ja nicht mehr zu verhindern. Die können ja fast alles noch verlieren. So. Und dazu kommt noch im Übrigen, dass ich in Kiel geboren bin und auch zu Holstein durchaus eine gewisse Sympathie hege.
Ach.
Mein Urgroßvater war sogar Platzwart bei Holstein und meine Urgroßmutter hat die Trikots gewaschen. Also da gibt es auch so eine gewisse Verbundenheit bei mir in der Familie. Trotzdem ist das HSV-Herz deutlich größer als das Kiel-Herz. Nichtsdestotrotz halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie das durchziehen. Ich habe geguckt, die haben noch 4 Heimspiele. Ja, und dann, weiß ich nicht, Fürth, kann man als HSV-Fan hoffen, dass die vielleicht auch noch die Zitter kriegen in der Schlussphase der Saison. Das gilt natürlich auch für Kiel, nur letztendlich mal die eigenen Dinge erledigen. Und da habe ich jetzt momentan eher die größten Bauchschmerzen. Also es ist Bochum ja, Rest im Grunde offen.
Ja, und neben deinen familiären Verbindungen zu Holstein Kiel hast du ja auch enge Verbindungen zum HSV. Du hast ja früher sogar mal für den HSV gespielt.
Ja, eigentlich darf man den Verein ja nicht wechseln. So, ich bin aber in Baden-Württemberg aufgewachsen, also habe da 5 Jahre als Kind gewohnt, 50 Kilometer von Stuttgart weg. So, VfB war natürlich der Riesenclub. Und dann war mein erstes Bundesligaspiel. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wann ich beim HSV zum ersten Mal im Stadion war. Das muss dann auch 80 gewesen sein, aber ich habe keine Erinnerung, welches Spiel das war. Ich weiß aber, dass ich das erste Spiel vom HSV in Stuttgart gesehen habe. Mhm. Ich habe im Auswärtsblock gestanden als VfB-Fan und mein Idol Karl-Heinz Förster hat gegen Horst Rubesch gespielt und Horst Rubesch hat 2 Tore geschossen. Ich war stinksauer, aber vielleicht ist dadurch irgendwas entstanden, keine Ahnung. Also Monate später zogen wir dann nach Hamburg und dann hat mein Vater, dessen Firma in Norderstedt war, mich zum HSV-Training mitgenommen, zu den Profis und dann kamen wir auf den Parkplatz. Und ich glaube, Rubesch, Kals und Magath hintereinander entgegen. So, und ich stand da dann irgendwie als 11-Jähriger und war natürlich geflasht. So, ich kann das ja nur aus dem Fernsehen, jetzt stehen die da. So, dann haben wir uns die Trainingsanlage angeguckt und dann war für mich klar, hier muss ich her. So, und das hat dann auch geklappt. Und das war nun eine relativ weite Anreise zum Training. Also ich bin in Wandsbek aufgewachsen und musste dann irgendwie mit der S-Bahn und mit der U-Bahn und mit dem Bus bis Ochsenzoll gurken, 2-mal die Woche. Das war schon weit, aber es hat sich gelohnt, weil, wie gesagt, in der Zeit flog der HSV ja durch die Liga und durch Europa. Und dann habe ich da halt 80 angefangen in der D-Jugend. Und ja, das Coole war halt, dass wir irgendwelche Turniere gespielt haben im Ausland und überall eingeladen waren und du halt immer da auf Rasen trainiert hast und konntest vorher bei den Profis zugucken. Also das war ein Traum. Es war einfach ein Traum, der dann aber relativ schnell zu Ende war nach ein paar Jahren, weil ich körperlich dann irgendwann nicht mehr mithalten konnte in meiner Mannschaft. Aber muss ich im Nachhinein auch sagen, nicht den Biss hatte. Also da war es relativ schnell bei mir dann vorbei. Bank hatte ich keinen Bock drauf und da habe ich mich dann relativ schnell zurückgezogen. Irgendwann in der B-Jugend bin ich dann gegangen. Aber diese Jahre werde ich nicht vergessen. Also da gibt's eine Menge Erinnerungen.
Ja, und wenn wir schon bei deiner Kindheit und Jugend sind, wollen wir daran direkt anknüpfen und zwar mit einer Vermutung. Und sowas verpacken wir in der Regel unter dem Decknamen unserer Rubrik »Stimmt das?« Vom Transfermarkt kennt man es und inzwischen auch von Herzschlagvereinen, es gibt Gerüchte. Und bei uns sind das immer genau 3 über unseren heutigen Gast, die wir natürlich auch heute wieder gefunden haben.
Bin gespannt.
Und das erste passt nämlich gerade sehr gut und wenn das stimmt, musst du das auf jeden Fall erklären. Denn du sollst als Kind angeblich einen sehr ungewöhnlichen Berufswunsch gehabt haben, nämlich Betonmischerfahrer. Stimmt das?
Ja, klar stimmt das. Ich wollte Betonmischerfahrer oder Sportreporter werden. Leider hat es nicht geklappt. Nein, ganz einfache Erklärung. Baden-Württemberg habe ich erzählt. Nachbar war Betonmischerfahrer und da durfte ich immer mitfahren. Das war das Allergrößte. Betonmischer unterwegs sein mit Stani, hieß er, glaube ich, auch noch. Und mit dem bin ich da durch die Gegend gefahren mit 789 und durfte manchmal sogar diesen Hebel ziehen, damit dann die Rolle sich andersrum drehte und wirklich der Beton rauskam. Das war genial. So entstand das die Leidenschaft dazu zum Beruf betonmischer Fahrer. Habe ich dann aber später nicht mehr verfolgt.
Ja, schade eigentlich.
Ja, sagt der eine oder andere, stimmt.
Nein, also ich meine, wenn du zwei Berufswünsche hattest und einer von den beiden hat sich erfüllt, ist doch alles super.
Genau, und ich kann es ja immer noch mal machen, wenn ich will.
Außerdem stellen wir mal in den Raum, dass du angeblich mal die Stimme einer Knoppers-Werbung gewesen sein sollst. Stimmt das?
Das war aber ein Fitzelchen. Das war ein Fitzelchen.
Ja, immerhin. Wie kam es denn dazu?
Keine Ahnung. Das war irgendwie so eine Dreier-, Vierer-, Fünfer-Bande, die vom Fernseher saß und Fußballspiel geguckt hat. Und irgendeiner brachte die Knoppers rein und ich habe halt im Fernseher das Spiel kommentiert. Also solche Jobs kommen rein, wenn man in dem Fußball-Reporter-Job unterwegs ist und oft auch ganz lustige Sachen, die wir alle, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, auch gerne mal machen.
Ja, und eine dritte und letzte Behauptung haben wir noch. Du sollst angeblich ein sehr gutes privates Verhältnis zu Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking haben. Stimmt das?
Oh, das ist doch jetzt schon abgekühlt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum wir zuletzt gesprochen haben. Also ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich kenne ihn lange, seit er in Aachen war und dann über seine ganze Station hatten wir einen guten Draht. Und als er es dann versucht hat mit dem HSV, hatten wir auch einen guten Draht. Und auch mit ihm, ähnlich mit Felix Magath, ähnlich mit Armin Fee, habe ich mich auch immer wieder gerieben in all den Jahren, weil ich dann immer nicht so konform Dinge auch kommentiert und beurteilt habe, wie sie es gern gesehen haben. Das war bei ihm auch das ein oder andere Mal so, aber unterm Strich ist es zumindest so, wenn jetzt was wäre, könnte ich mich darauf verlassen sozusagen, dass ich ihn anrufen kann. Und ich glaube, andersrum ist es genauso. Und das ist ja eigentlich auch mit das Wichtigste. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, wir sind befreundet. Aber es ist auf jeden Fall jemand, den ich anrufen würde, auch wenn ich jemanden um Rat fragen würde. Und ich weiß andersrum auch, dass er jemand ist, auf den ich mich verlassen könnte.
Du hast jetzt gerade mit Felix Magath und Armin Fee zwei weitere ehemalige HSV-Trainer erwähnt. Ist das tatsächlich so, dass du durch deine Tätigkeit grundsätzlich so eine gewisse Nähe zu Trainern und Verantwortlichen aufbaust?
Naja, das weißt du, das ist ja auch so eine gefährliche Sache. Man darf natürlich eigentlich nicht zu nah ran. Wenn man einen Club begleitet, ist das noch schwerer. Bei Magath war es halt so, da haben wir halt schon sehr eng viel zu tun gehabt. Und er hat es im Grunde nur gekracht, weil er halt am Anfang wirklich ja schon recht extrem unterwegs war. Ich wiederum ein paar Leute aus der Mannschaft kannte. Da hat sich schon so eine Hassliebe entwickelt irgendwie mit Magath. Bei Fee war es anders. Armin kannte ich vorher, den habe ich zufällig mal im Urlaub kennengelernt und mit dem war ich wirklich befreundet. Da war es dann eher problematisch, als der HSV-Trainer geworden ist. Weil da sind wir dann wirklich auch aneinander gerasselt, weil genau das dann passiert. Du sagst irgendwas, was ihm nicht schmeckt. Und so sind da mehrmals unschöne Dinge passiert. Wir konnten es dann später irgendwann ausräumen. Aber im Grunde sollte man gucken, dass man eine gewisse Distanz wahrt. Sonst kriegt man irgendwann Schwierigkeiten.
Wie gut verstehst du dich denn mit Daniel Thun?
0,0.
Ach, habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt?
Ich habe nicht ein Spiel dieses Jahr kommentiert vom HSV. Ergo hatte ich keine Veranlassung, Daniel Thun anzurufen. Ich habe von außen am Anfang gleich ein sehr gutes Gefühl gehabt, muss ich sagen. Ich kann das aber nicht näher belegen und möchte das auch gar nicht näher belegen. Wie gesagt, ich habe mich die Saison komplett rausgenommen. Also ich habe bei Hannes Wolf damals in der Schlussphase noch versucht, auch, ja, ich will nicht sagen zu helfen, aber zumindest noch mal eine Idee mit reinzubringen, wie man vielleicht Dinge auch noch mal anders machen kann in der Schlussphase, weil auch in dieser Saison scheint es mir ja wieder so zu sein, dass in Sachen Mentalarbeit vielleicht was gemacht worden ist, aber vielleicht nicht das Richtige gemacht worden ist. Mit Hecking habe ich natürlich Kontakt gehabt in der letzten Saison. Das hat auch nicht funktioniert. So, also was soll ich mich da jetzt noch irgendwie reinmischen? Also ich gucke mir das von außen an, denke aber, wenn ich Sandhausen gesehen habe, wo alle wieder einen 30-Kilo-Rucksack auf dem Rücken hatten, auch diese Saison ist die Sache mentales Training nicht so umgesetzt worden, dass sie jetzt stabil genug sind. Und das macht mich nicht optimistisch für die Schlussphase.
Glaubst du denn, also es gab ja schon vor dem 1:1 gegen Karlsruhe zuletzt immer mal wieder so ab und zu die eine oder andere Stimme, die Daniel Thun als Trainer in Frage gestellt hat, Ist es deiner Meinung nach eine Lösung? Glaubst du, dass das hilft, den Trainer 3 Wochen vor Saisonende nochmal auszutauschen?
Das wissen wir alle nicht. Es ist ja immer dasselbe Spielchen. Es ist immer dasselbe Spielchen. Wenn der Erfolg nicht da ist, geht's am Ende um den Trainer. Vermutlich hat man den Zeitpunkt, wenn es überhaupt einen vernünftigen Zeitpunkt gab, verpasst. Mhm. Wir haben in der Bundesliga Fälle gehabt, wo vor dem 34. Spieltag der Trainer gewechselt wurde. Also das ist ja alles nicht rational nachvollziehbar. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es ja irgendwie auch noch gut. Ich finde, das ist löblich, wenn man es nicht tut. Wenn man jetzt an Bremen denkt, wie die das mit Kohfeldt gehandhabt haben, das ist zumindest mal ein anderer Ansatz. Ja, von 10 Clubs machen das ja maximal 2, dass sie dann sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch. Das kann gut gehen. Das kann auch schief gehen. Wenn sie es jetzt mit Tune auch so gemacht hätten, wäre es halt auch wie immer gewesen letztendlich, ja. Die Frage ist ja, was passiert, wenn es nicht klappt? So, ja, dann stehen wir ja im Sommer wieder vor derselben Frage.
Mehr Veränderungen hat es in dieser Saison ja ohnehin genug gegeben, auf allen Ebenen, in erster Linie natürlich durch Corona. Inwiefern hat das auch deinen Alltag im Stadion betroffen?
Na klar, also da muss ich auch nicht rumerzählen. Ist schwer zu beziffern, aber also 30%, 40%, 50% fehlt, weil du kommst ja gar nicht emotional in so ein Spiel rein. Wir versuchen das alle. Und natürlich, wenn der Anpfiff kommt, dann geht's los und man ist im Spiel. Aber es ist komplett anders. So, das, was für mich immer so frappierend ist, du hast dann ja sozusagen das Auftaktprogramm. Da wird ja alles versucht, damit den Spielern auch so ein Gefühl gegeben wird, okay, wir bauen jetzt hier eine Stimmung auf mit Einlaufmusik und bla bla und Schreierei vom Stadionsprecher und dann nochmal die Musik und die Fanfare und dann ist Anpfiff und dann ist Totenstille. Und es ist bei jedem Spiel, es ist genau derselbe Moment. Wir können alle wirklich nur beten und hoffen, dass es auch bei uns im Fußballbereich, ich will nicht sagen, wie der Normalität geht, aber ansatzweise in die Richtung geht. Und da würden ein paar tausend Leute schon einen unheimlichen Unterschied machen. Ja. Irgendwann habe ich ein Spiel gemacht, wo 1000 Leute waren. Selbst das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf der anderen Seite, bei all dem Gejammer, darf man auch nicht vergessen, und das gilt jetzt für mich ja auch ganz persönlich, ich bin ja froh, dass ich überhaupt arbeiten darf. Mir könnte es ja auch gehen, wie, keine Ahnung, um welchen Schauspielern oder Musikern. Und ich könnte seit einem Jahr zu Hause sitzen. Also das möchte ich mir nicht ausmalen. Und deswegen bin ich auch wirklich dankbar, dass das so stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, es ist kein Spaß, es ist kein Vergnügen, es ist reine Arbeit momentan. Und ich glaube, so sehen die Spieler das auch.
Genau das wollte ich gerade sagen. Denkst du, das hat auch einen Effekt auf die Spieler, diese Lernränge?
Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Auch da wird gesagt, ja, wenn ich im Spiel bin, dann nehme ich das nicht wahr, dann bin ich fokussiert und so. So ganz glaube ich das nicht. Und es hat ja auch Effekte innerhalb eines Spiels. Also wenn du zurückliegst und dann wirklich jemanden hinter dir weißt und hinter dir hast, dann pusht das ja.
Bist du denn optimistisch, dass es in absehbarer Zeit wieder eine Fanrückkehr geben kann?
Na, das sind wir ja hoffentlich alle, ne? Ja. Wenn ich das alles richtig deute, und ich hoffe, es ist nicht nur eine Hoffnung, dann werden wir jetzt über kurz oder lang doch impfen können und geimpft werden in schneller Abfolge in den nächsten Monaten. Und das würde dann ja hoffentlich bedeuten, dass wir im August vielleicht mit den entsprechenden Konzepten auch wieder im Fußball und in allen anderen Bereichen hoffentlich wieder Leute haben werden. 10.000 wäre ja schon ein Riesenerfolg, wenn das so käme.
Absolut. Und im Stadion sind die Fans zwar noch nicht wieder, aber dafür hier bei Herzschlagverein. Selbstverständlich haben es unsere Hörerinnen und Hörer auch diese Woche wieder mit 3 Fragen an dich hier in die Sendung geschafft.
Okay.
Und für einen Hörer gibt's wieder ein bisschen Sendezeit, denn der stellt seine Frage wieder selbst per Sprachnachricht.
Ja, moin Herr Born. Was mich interessieren würde, hat sich Ihre private Fankultur eigentlich verändert, seitdem Sie beruflich Fußballspiele kommentieren?
Die ersten Jahre, als ich angefangen habe beim NDR, da bin ich ehrlich gesagt schon auch noch als Fan unterwegs gewesen. Also da fing das dann so an, ne? Dass du halt auf der einen Seite, das waren dann so die ersten Radioeinblendungen, wo ich im Volksparkstadion war für die Hamburg-Welle. Auch da habe ich sicherlich versucht, neutral zu sein, aber da war ich noch viel mehr Fan. Also da sind wir wirklich zu vielen Spielen auswärts unterwegs gewesen mit Freunden, sind irgendwo zu Auswärtsspielen gefahren. Zum Teil habe ich dann da sogar gearbeitet und die sind in die Kurve und dann sind wir zusammen zurückgefahren und das gab es auch. Dann kann ich mich als Fan noch erinnern an Kopenhagen, also diese Euroleague-Quali, glaube ich. Das war, glaube ich, so sozusagen meine letzte Fanreise. Und seitdem auch angesichts der Tatsache, wie die sportliche Entwicklung ist, gab es nicht mehr ganz so viele Highlights. Durch diese ganze Entwicklung seit 2009 ist es dann auch weniger geworden. Dann kommen natürlich private Entwicklungen dazu mit Familie, mit Kind, mit anderen Dingen, die sich entwickeln. Natürlich werde ich immer als erstes gucken, wie hat der HSV gespielt, ist doch völlig klar.
Aber ich entnehme dem so ein bisschen, dass du dadurch, dass du dich beruflich sehr, sehr viel mit Fußball beschäftigst, das im privaten Bereich so ein bisschen runtergefahren hast.
Ist doch klar. Also ich meine, es gibt absolut Wahnsinnige in meinem Job, die dann auch privat sich noch alles reinziehen. Aber irgendwann ist bei mir die Festplatte voll. Also ich meine, man muss ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Ne? Also ich kann ja nicht jetzt auf dann steigen die mir hier aufs Dach zu Hause. Ich dann nur sage, ja, alles gut. Ja, ich habe Sonntag sogar frei, aber 13:30 Uhr, da muss ich erstmal hier und da versuche ich es natürlich trotzdem. Und wenn wir unterwegs sind, gucke ich natürlich aufs Handy. Und jetzt am Ende der Saison sieht die Sache natürlich wieder anders aus, aber nicht mehr jedes Spiel.
Ein zweiter Hörer würde gerne wissen, was war so dein größtes Spiel, das du im Fernsehen live kommentieren durftest?
Puh, größtes Spiel. Ist schwer. Also ganz ehrlich, da war das ein oder andere in der Champions League dabei, was groß ist, ohne dass ich jetzt sagen könnte, das war das und das Spiel in dem und dem Viertelfinal oder so. Also für mich sind die Derbys ganz groß gewesen. Auch wenn es keinen guten Ausgang hatte aus unserer Sicht, wenn ich an Asamoah denke. Ich kann jetzt kein Spiel rausgreifen, aber ich würde fast sagen, so die Derbys, die Zeit, wo sie nochmal im Europacup waren, ein Doppelkommentar mit Erik Meyer, ich glaube gegen Eindhoven. Also das waren für mich schon so die Highlights, was mir als erstes in den Kopf kommt.
Alles HSV-Spiele, ne?
Ja, was ein Wunder, ne? Und halt noch andere Zeiten.
Das ist in der Tat so. Du hast jetzt gerade die Derbys angesprochen, das Derby 2011. Bist du da in dem Moment so, dass du dich innerlich zurückhalten musst, was deine Emotionen angeht? Oder bist du einfach in einem komplett anderen Modus am Mikrofon?
Ich weiß ganz genau, wie das war. Da musste ich mich am nächsten Tag, glaube ich, für Sky nach Lissabon. Also es war eine stressige Situation. Und ich weiß genau, das Spiel war vorbei. Abpfiff, ich nehme den Kopfhörer ab und breche sozusagen als Fan zusammen. Ja, also, aber bis zu diesem Moment, wo ich den Kopfhörer abgenommen habe, null. Also das wird auch, was du am Anfang als Entree gefragt hast, so beurteilst halt so Situationen dann anders, Elfmeter für den HSV oder gegen HSV. Ich versuche das so zu beurteilen, wie ich das als Reporter sozusagen wahrnehme, wie ich es gelernt habe. Da liege ich bestimmt auch nicht immer richtig, weil wir immer alle Fehler machen. Aber niemals würde ich das als Fan in dem Moment machen. Das geht doch nicht, ist doch klar. Aber wenn die Chose vorbei ist, kommt der Fan natürlich raus. Und denkt, was war jetzt das gerade eben hier?
Ja, und eine dritte und letzte Hörerin wünscht sich eine Antwort auf folgende Frage. Musst du als Sky-Kommentator eigentlich sehr viel Kritik einstecken?
Sehr gute Frage, ja. Also in Corona-Zeiten ist das irgendwie explodiert. Ich weiß nicht warum.
Wirklich?
Ja, ich denke mal, weil halt viele Leute einfach frustriert zu Hause sitzen. Ne? Man darf sich das nicht reinziehen, so einfach ist es. Ich habe einmal den Fehler gemacht, mir vieles reinzuziehen. Also die Leute gehen dann halt auch zum Teil auf private Seiten, Insta, Facebook. Also ich habe da ein Spiel gemacht im Pokal von Schalke gegen Ulm, glaube ich. Ulm war als Viertligist auf Schalke und Schalke hat sich gegen Viertligist hinten reingestellt und mit Hängen und Würgen gewonnen. Ich kann jetzt nicht sagen, hurra, also grandios, wie Schalke hier gespielt hat, sondern habe einfach das gesagt, was passiert ist, vielleicht mit der einen oder anderen Suffisanz, Schärfe, Tendenz zur Ironie. So mache ich das nun mal. Das mag nicht jeder, das ist mir auch klar. Aber was das zur Folge hatte, war absurd. Es ging bis Gewaltandrohung und so. Es war lächerlich.
Unglaublich.
Ich meine, das zieht sich ja nun mal durch die ganze Gesellschaft. Wer sowas macht, den darfst du einfach nicht ernst nehmen. Und du darfst das nicht an dich ranlassen. Das sagt jeder. Und trotzdem, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt und das liest, dann macht das was mit
einem. Ja, na klar.
Das kann mir auch keiner erzählen. Da gibt es vielleicht von 100 einen, der so auch gebrüht ist, dass er sagt, das interessiert mich alles nicht. Dann gibt es vielleicht noch den zweiten, der sagt, oh, das ist doch geil, wenn es irgendwie um mich geht und so, mach doch. Mich hat das schon getroffen irgendwie und gerade in der Vehemenz irgendwie, ja. Also wenn mal einer was schreibt, ja, Kritik sowieso, dann muss man halt einfach dann auch mal was zur Kenntnis nehmen. Ja, scheiße, da habe ich Mist gebaut, das habe ich falsch gesehen, das war nicht okay, was auch immer. Nur, was man halt nicht vergessen darf, und das macht der ein oder andere, ich sitze da halt live. Ja, es passiert halt in dem Moment. Ich muss das in dem Moment beurteilen. Und was ich dann sage, sage ich dann gerade. Also ich habe halt nicht die Möglichkeit, mir das anzugucken und am nächsten Tag mich hinzusetzen und das zu schreiben darüber. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Ohne, dass ich mich darüber beschweren will. Nochmal, wenn jemand Kritik hat, berechtigt es gerne. Bepöbeln, beschimpfen, beleidigen, bedrohen. Bitte nicht und wenn, so gut es geht, nicht zur Kenntnis nehmen.
Ja, aber um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Kritik okay, Beleidigungen und Gewaltandrohungen, so ein Unsinn, das geht echt gar nicht.
Tja, so ist es aber leider mittlerweile. Aber es gibt ja auch Bestrebungen, dass das möglicherweise schärfer verfolgt wird und das könnte helfen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr über Feedback. Schreiben Sie uns gerne, bewerten Sie uns gerne. Aber wenn Sie vorhaben, uns zu drohen, dann verzichten wir herzlich gerne auf Sie. Viel sachliche Kritik gab es zuletzt ja auch am Fußball selbst. Ich meine, du kennst ja die Themen auch, die die Fans bewegen. Anstoßzeiten, Montagsspiele und sowas. Auch wenn du natürlich ja fürs Fernsehen arbeitest, aber kannst du den Ärger vieler Fans da auch in gewisser Weise verstehen, was manche Entwicklungen angeht?
Ich bin ja als Fan quasi auch betroffen. Und natürlich finde ich Samstag, was war das? Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Samstag 13 Uhr. Das ist natürlich keine Fußballzeit, das ist doch klar. Und Sonntag 13:30 ist auch keine Fußballzeit. Mhm. Persönlich hatte ich mit dem Montag für die zweite Liga nicht so ein großes Problem. Jetzt aus Fan-Auswärtssicht hätte ich vielleicht auch gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert? Ich fahre doch jetzt nicht am Montagabend nach Regensburg oder so. Aber ich finde, der Termin war für die zweite Liga jetzt schon eingeführt. So, ja, dass sie den jetzt weggenommen haben und das jetzt noch zusätzlich auf den Samstag mit draufpacken. Ja, jetzt mal abgesehen davon, ob die zweite Liga von Mannschaften her vielleicht besser ist als die erste in der nächsten Saison, von einigen Topclubs mal abgesehen. Aber das ist aus meiner Sicht in der nächsten Saison der absolute Overkill. Also wenn man sich das mal überlegt, du kannst dann Samstag anfangen in der zweiten Liga, dann Bundesliga-Konferenz, dann Bundesliga-Topspiel und dann zweite Liga-Topspiel. Also da muss ich sagen, da fehlt mir das Verständnis. Wer soll sich das reinziehen und wo ist jetzt der Benefit für die zweite Liga ganz konkret? Da haben sie halt gekuscht auf der falschen Position, finde ich. Die Frage ist halt wieder mal, was ist die Konsequenz und was wäre die Alternative? Also wie soll es gehen?
Ja? Ja, Klartext von Michael Born. Und einer, der auch immer Klartext spricht, wenn es um solche Themen geht, ist Ewald Lienen. Und ausgerechnet ihr beide habt ja zusammen auch einen Podcast, der 16er, in dem ihr seit inzwischen 2 Jahren, ja, Klartext sprecht über den Fußball. Wie kam denn die Kombination HSV-Fan Born und St. Pauli-Legende Lienen zustande?
Wir haben uns auch schon vor 100 Jahren gezofft. Ich glaube, meinen ersten Draht zu Ewald, oder Draht ist gut, meinen ersten Kontakt hatte ich als Trainer in Köln. Und damals, mache ich heute auch noch, aber auch nicht mehr mit jedem, habe ich mit ihm ein Vorgespräch geführt am Abend vom Spiel. Und der hat jede Frage negiert, jede Frage. Es war völlig egal, was man gefragt hat. Es wurde alles platt gemacht. Und was erlauben Sie sich? Und alles war absurd, das Gespräch. Und da habe ich nur gedacht, was ist das für ein Idiot, ey. Im Nachhinein hat er es mir dann erklärt, da stand er halt auch massiv unter Druck und das Ende war irgendwie schon absehbar. Und dann sind wir uns halt immer mal wieder begegnet im Laufe der Jahre und dann war er ja irgendwann bei Sky Experte. Und also ich hatte eigentlich gar keine Ambition, sowas zu machen. Ein Freund von mir lag mir in den Ohren die ganze Zeit, der jetzt auch bei uns Producer sozusagen ist, Flo Kaiser. Ich habe immer gedacht, hör doch auf Podcast, was soll das irgendwie? Da sind irgendwelche Leute, die 4 Stunden über einen Bundesligaspieltag reden. Was soll der Schwachsinn so? Und irgendwann hatte ich dann die Idee, okay, was könnte man vielleicht doch machen und wie könnte man das machen? Und damals war Ewald ja noch technischer Direktor, jetzt ist er ja nur noch Außenminister bei St. Pauli. So, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Könnte auch eine lustige Kombination sein, so auch auf der Ebene, dass wir uns halt schon eher frotzeln, dann ein bisschen HSV-Background, ein bisschen St. Pauli-Background. Und dann hat die Chefin, seine Frau, sich das angehört und die hat dann grünes Licht gegeben und so ging das dann los. Und jetzt sind wir schon 2 Jahre dabei und jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwann den nächsten Schritt machen, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber da wird es jetzt bald eine Veränderung geben, weil ich schon gemerkt habe, wenn du Einzelkämpfer bist in dem Bereich, kommst du, ist eine gewisse Stelle, aber dann brauchst du sozusagen Unterstützung. Aber das Projekt an sich, das Format an sich, so ist für mich super und er ist einfach, er ist ein super Typ und ist schon einzigartig genug.
Fantastisch, da freuen wir uns auf die Neuerungen. Aber wenn wir über einen Podcast mit Klartext sprechen, lass uns auch hier nochmal abschließend Klartext sprechen. Deine Prognose, wenn du dich festlegen musst, wo spielt der HSV in der Saison 2021-22? Und sag jetzt nicht im Volksparkstadion.
Die Frage habe ich die letzten Jahre so oft beantwortet und habe immer Hoffnung mit verbunden. Ich werde dieses Mal keine Hoffnung mit verbinden, sondern ich sage einfach, der HSV spielt nächstes Jahr in der Bundesliga, in der ersten.
In der ersten, sind wir mal gespannt. Das reiht sich in die vorherigen Prognosen ein unserer Gäste. Wir werden hier so ein bisschen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast für Optimisten. Das gefällt mir.
Ich bin kein Optimist mehr jetzt. Ich sage jetzt einfach mal was ohne Optimismus. Ich sage jetzt einfach mal, warum auch immer, sie spielen nächstes Jahr Bundesliga wieder. Es soll so sein.
Es soll so sein. Und es soll auch so sein, dass jeder immer mit einem Lächeln aus Herzschlagverein rausgeht. Und das versuchen wir mit unserer Abschlussrubrik, eingeleitet durch unsere 80er-Jahre-Musik. Hier ist Bundesliga oder... Und für dich habe ich heute Bundesliga oder Background-Stimme mitgebracht.
Background-Stimme? Okay, da habe ich gar keinen Plan. Ich hoffe, ich kenne die Bundesliga-Spieler.
Ja, also ich glaube, du gehst gerade so ein bisschen vom Falschen aus. Musiker hatten wir genug hier bei Herzschlagverein, also wir suchen keine Background-Sänger. Wie immer gibt es für dich trotzdem drei Namen und du sollst einfach nur raten, sprechen wir hier gerade von einem ehemaligen HSV-Profi oder heute von einem Sportmoderator beim TV-Sender Sky?
Ach gut, ja, das muss ich schaffen. Da gibt's keine zwei Meinungen. Das wird nicht schwer.
Jeder, der das bisher gesagt hat, hat's am Ende bereut. Aber mal sehen. Wollen wir starten?
Na, mach mal.
Sehr gut. Dann habe ich Holger Ballwanz für dich.
Naja, also komm, da musst du dir schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Soll ich dir jetzt die Einsätze sagen oder wie? Nein, also Holger Ballwanz habe ich natürlich gesehen im Volksparkstadion. War nicht so viele, glaube ich, aber ein paar Spiele hat er gemacht.
Ja, er hat 41 Bundesligaspiele für den HSV gemacht.
Ja, ja.
Und ich sehe schon, das war keine Herausforderung für dich. Dann hoffe ich mal, dass mir das mit dem nächsten Namen mehr gelingt. Woran denkst du, wenn du Nils Bahr hörst?
Nils Bahr, Fokuhila. Vorne kurz, hinten lang. Schwarze Haare, hatte eine sehr schöne Autogrammkarte. Hatte, glaube ich, relativ schlimmen Spitznamen, den ich jetzt nicht verraten werde. War Torwart beim Hamburger Sportverein.
Tja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das war von Anfang bis Ende alles richtig. Und das hat dich wieder überhaupt nicht vor irgendwelche Probleme gestellt. Mal sehen, ob ich dich vielleicht mit dem letzten Namen zumindest so ein bisschen ins Wanken bringen kann. Und das ist Albert Staudt.
Albert Staudt?
Albert Staudt.
Also Albert Staudt war mal Präsident beim VfB Stuttgart, aber der hieß nicht Albert. Also mit Sky hat er nichts zu tun. Dann kann es eigentlich nur ein Spieler in den 60ern gewesen sein.
Du sagst HSV-Spieler in den 60ern?
Ja.
Dann muss ich dir leider sagen, dass das nicht richtig ist.
Ja, doch. ja, natürlich.
Einmal kurz zur Aufklärung. Ist seit März 2021 neu bei Sky Sport News.
Klar, wenn ich das Gesicht gesehen hätte, 100%.
Das ist doch das Schöne an Bundesliga, oder? Liebe Grüße an Albert Staudt.
Sorry, und vielleicht hört er es nicht oder es hört niemand, der ihn kennt.
Er wird dir das verzeihen, denke ich.
Passiert. Scheiße.
Ja, und das war es dann auch leider schon wieder mit Herzschlagverein für heute, mit Michael Born. Mir bleiben noch zwei Dinge. Einerseits möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du heute hier bei mir warst. Mir hat das wieder sehr viel Spaß gemacht.
Absolut, ja. Vor allen Dingen Albert Staudt hat mir viel Spaß gemacht.
Absolut. Der wird auch Spaß haben, wenn er das hört.
Ja.
Und die zweite Sache, die ich abschließend noch sagen möchte, nächste Woche erscheint die letzte Folge von Herzschlagverein für diese Saison. Sozusagen für die erste Staffel. Wir gehen danach in eine kleine Sommerpause. Das finde ich ehrlicherweise auch angemessen, denn schließlich gibt's uns schon 53 Mal so lange wie die Super League. Aber vor allem möchte ich Ihnen nahelegen, schalten Sie unbedingt ein. Wir haben uns zum Staffelfinale nochmal was ganz, ganz Besonderes überlegt, mit dem Sie nicht rechnen werden. Sie haben also allen Grund dazu, sich schon jetzt darauf zu freuen. Ich freue mich riesig auf unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Nächsten Sonntag um 18 Uhr. Wir hören uns dann. Bis dahin. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.